Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Bildungspolitik kann der Bundespräsident bekanntlich ja nicht machen, aber er kann zuhören, kann Lehrern und Schülern seine Aufmerksamkeit schenken, sich berichten lassen, wie sie der Nahostkrieg im Schulalltag erreicht. Das hat er heute getan beim Runden Tisch und wir hören gleich mehr über dieses Treffen im Schloss Bellevue. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Der Krieg in Nahost stellt Schulen gerade vor große Herausforderungen. Was tun, wenn Schüler oder Schülerinnen im Unterricht gegen Israel hetzen, antisemitische Positionen vertreten? Dem zu begegnen, darin sind viele Lehrkräfte nicht geübt, fühlen sich entsprechend gerade überfordert und mit diesem Problem auch alleingelassen. Wie es Ihnen, aber auch Schülerinnen und Schülern tatsächlich damit geht, wollte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier heute aus erster Hand erfahren. Er hatte dafür eingeladen zu einem runden Tisch. Claudia van Laak konnte dabei auch zuhören. Wie groß war denn die Runde und wer war dabei?
Also es waren Schülersprecher dabei, Lehrerinnen und Lehrer, die muslimische Perspektive war vertreten und natürlich die jüdische. Es war die Präsidentin der Kultusministerkonferenz da, Katharina Günther-Wünsch, also insgesamt 10 Personen um diesen runden Tisch versammelt.
Am Anfang hat ja der Bundespräsident laut Tagesordnung erstmal eine Rede gehalten. Wie hat er darin seine Sicht auf Schule und den Umgang mit dem Nahostkrieg thematisiert?
Also er hat erstmal ein großes Lob ausgesprochen und auch gedankt den Lehrerinnen und Lehrern. Er hat also klargemacht, er weiß, in welcher Lage die Schulen gerade sind. Steinmeier hat den Einsatz gelobt. Er hat dann aber auch gesagt, unsere Schulen sind Orte der Vielfalt und Demokratie, der Offenheit.
Aber sie sind nicht neutral, wenn es um die Grundlagen und Voraussetzungen friedlichen Zusammenlebens in unserem Land oder anders ausgedrückt des Miteinanders der Verschiedenen geht. Jede Schülerin und jeder Schüler in unserem Land muss deutsche Geschichte kennen. Jede und jeder muss wissen, was Auschwitz bedeutet und welche Verantwortung für uns daraus entsteht.
Das hat dann auch Berlins Landesschülersprecher aufgegriffen, Aimo Görne. Er gab den Hinweis, Auschwitz und der Nationalsozialismus, ja, sind ein großes Thema im Unterricht. Aber er sagte, es fehlt der Bezug zu heute.
Welche Erfahrungen haben denn seine Gäste an den runden Tisch mitgebracht? Was haben sie ihm berichtet?
Also ich fand sehr eindrücklich die Schilderungen der Schülersprecherin des jüdischen Gymnasiums in Berlin, Stella. Das war übrigens die einzige an diesem runden Tisch im Schloss Bellevue, die nicht wollte, dass die Öffentlichkeit ihren Nachnamen kennt. Also ich vermute mal aus Angst vor Bedrohungen. Stella schilderte, dass ihr die jüdische Schule Sicherheit geboten hat, die Gemeinschaft dort auch. Sie erzählte allerdings auch, dass besonders der 9. November eine riesige Belastung für sie gewesen ist.
Es hat bei mir, bei meiner Familie, bei meinen Freunden, bei Bekannten eine Wunde aufgerissen, von der wir nicht wussten, dass sie so präsent ist immer noch. Und ich bin an diesem Tag zur Schule gegangen, meine kleine Schwester nicht, weil meine Mutter sich Sorgen gemacht hat und diese Schule war leergefegt.
Sie haben es selbst entschieden wahrscheinlich.
Genau. Und auf einmal ist das Schulhaus leer und es ist leise. Und vor der Schule steht die Sicherheit, die sonst auch dort steht, Polizei und israelischer Sicherheitsschutz. Es ist immer eine angespannte Situation, aber so angespannt habe ich das noch nie erlebt. Es war wirklich sehr schwierig.
Die Leiterin einer jüdischen Schule in Frankfurt hat dann noch ergänzt, dass seit dem 7. Oktober einerseits Eltern ihre Kinder abmelden von ihrer Schule, weil sie sich dort nicht sicher fühlen. Es gibt aber auch Anmeldungen, und zwar von jüdischen Eltern, die ihre Kinder von staatlichen Schulen abmelden und an ihrer jüdischen Schule anmelden.
Jetzt haben wir eben ja auch schon eine sehr bewegende jüdische Perspektive gehört, wie ich finde. Wie gehen denn Lehrkräfte damit um, die eine Schülerschaft mit arabischer und palästinensischer Zuwanderungsgeschichte unterrichten? Wie ploppt das Thema da auf?
Ja, natürlich ganz anders. Die muslimischen Schülerinnen und Schüler klagen darüber, dass sie auf ihre Religion und ihre Herkunft reduziert werden. Und es gibt auch eine Zunahme der Diskriminierung, das haben wir heute auch erfahren, auch von Lehrern gegenüber muslimischen Schülern. Und Mehmet Can, Lehrer am Campus Rütli in Berlin-Neukölln, er beklagte speziell die fatalen Auswirkungen von TikTok. Und dagegen kämen die Lehrer schwer an.
Eine Sache, die uns in den nächsten Jahren und wahrscheinlich leider Gottes die nächsten Jahrzehnte begleiten wird, ist die bereits am 8. Oktober begonnene Leugnung des Massakers. Bis heute sind wir an der Schule gefordert, mit der Leugnung, mit Fake News im Zusammenhang mit dem 11. September umzugehen. Und das Gleiche befürchte ich auch für den 7. Oktober.
Also TikTok war ein großes Thema heute und Berlins Landesschülersprecher wies auch noch darauf hin, dass es anfangs Auseinandersetzungen gab, auch emotionale Auseinandersetzungen, Debatten im Klassenzimmer, auf dem Schulhof. Das sei jetzt vorbei und inzwischen hätten sich quasi alle in ihre eigene digitale Blase zurückgezogen.
Nun kann der Bundespräsident ja keine Bildungspolitik machen, aber welche Signale sendet er mit so einem runden Tisch in die Gesellschaft und letztendlich auch an die Politik?
Herr Steinmeier hat klar an die Bildungspolitiker adressiert und auch indirekt an die Haushaltspolitiker und hat gesagt, Schulen brauchen in diesem Punkt mehr und vor allem dauerhafte Unterstützung. Und es genüge eben nicht, so Steinmeier, immer nur Feuerwehr zu spielen, wenn es brennt. Und das ist eben die warnende Stimme des Bundespräsidenten, auch wenn es jetzt Sparrunden bei der Bildung gibt.
Wie sich die aktuelle Situation in Gaza und Israel konkret auf den schulischen Alltag auswirkt, darüber hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Vormittag unter anderem mit Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften gesprochen. Claudia van Laak hat darüber hier in Campus und Karriere berichtet. Vielen Dank nach Berlin. In zahlreichen Schulen fällt der Putz förmlich von den Wänden, sind ganze Klassenzimmer oder Turnhallen nicht mehr nutzbar, weil sie zu marode sind. Für die Sanierung fehlen inzwischen nicht nur Handwerker, sondern vielerorts auch das Geld. Kommunen als Schulträger können sich umfangreiche Baumaßnahmen nicht leisten. In der baden-württembergischen Stadt Geislingen hat das jetzt gravierende Folgen. Man versucht dort gar nicht erst mal mit ein paar Reparaturen hier und da den Betrieb irgendwie am Laufen zu halten. Hier wird gleich ein ganzes Gymnasium geschlossen. Thomas Wagner mit der ganzen Geschichte.
Aus und vorbei. Das Michelberg-Gymnasium Geislingen wird dicht gemacht.
Man fühlt sich schon sehr, sehr hängen gelassen von allen Versprechungen, die man gehört hat, von jeglichen Aussagen, von sehr, sehr vielen PolitikerInnen. Da ist dieses Ergebnis schon sehr, sehr frustrierend.
Vor allem, weil die Politiker, die haben ja auch immer gesagt, ja, wie wichtig wir ihnen sind. Und dann hört man jetzt eben, dass die Schule geschlossen wird.
Sophie Knehr ist Oberstufenschülerin, Sidney Kuhn zusätzlich auch noch Schülersprecherin am Michelberg-Gymnasium Geislingen. Doch dessen Tage sind gezählt. Im Sommer 2027 soll Schluss sein. Und der Grund dafür ist fehlendes Geld für eine dringend notwendige Generalsanierung. Ein eingeschossiger Flachdachbau des 1977 errichteten Schulkomplexes musste bereits gesperrt werden. Auf dem Schulhof stehen ersatzweise Container. Die gravierendsten Probleme liegen, so Schulleiterin Martina Bach,
tatsächlich im Brandschutz und in der Statik. Die Statik ist in diesem eingeschossigen Trakt nicht mehr gegeben.
Kein tragbarer Zustand auf Dauer, doch schnell stellte sich heraus, um all diese gravierenden Mängel zu beheben, müsste die 30.000 Einwohnerstadt Geislingen als Schulträger über 38 Millionen Euro in die Hand nehmen. Nach Ansicht des Stadtrates eine Summe, die man nicht stemmen könne. Daher der Beschluss, das Michelberg-Gymnasium soll im Sommer 2027 geschlossen und mit dem Helfenstein-Gymnasium am anderen Ende der Stadt fusioniert werden. Da allerdings hatten die Stadträtinnen und Stadträte die Rechnung ohne die Schülerinnen und Schüler gemacht. Save the Miggy, wie das Michelberg-Gymnasium auch liebevoll genannt wird. Ein Absolvent komponierte für den Erhalt der Schule eigens einen Song. Und auch ansonsten ließen sich die Schülerinnen und Schüler so einiges einfallen. Sophie Knirr.
Neben den vielen Demonstrationen, die wir dann doch organisiert hatten, sind es auch so, ich sage jetzt mal, Kleinigkeiten, wie zum Beispiel diese T-Shirts, die wir neu gedruckt haben. Hashtag Save the Miggy. Es wurde immer Kontakt mit der Gemeinde, mit Stadt Geislingen, mit dem Land eigentlich gehalten.
Zuletzt brachten die Schüler gemeinsam mit Eltern sogar eine Petition im Landtag ein, um Gelder locker zu machen für die Sanierung der Schule. Genutzt hat es nichts. Die Gelder wurden nicht bewilligt. In einer schriftlichen Stellungnahme teilt das baden-württembergische Kultusministerium mit:
Es gilt unsere Zusage, dass wir alles, was rechtlich möglich ist, ausschöpfen, um der Stadt Geislingen als Schulträger und damit den Schülerinnen und Schülern zu helfen und bei Schulbaumaßnahmen zu unterstützen. Die konkrete Entscheidung, also Sanierung des Michelberg-Gymnasiums oder Erweiterung des Helfenstein-Gymnasiums, war dabei aber eine Entscheidung der Stadt Geislingen als Ausfluss des Initiativ- und Gestaltungsrechts des Schulträgers, das verfassungsrechtlich verankert ist.
Die Stadt Geislingen allerdings hatte da längst das Aus für das Migi beschlossen.
Und dennoch, jetzt gilt es einfach, dem nicht mehr allzu lange nachzutrauern, sondern wirklich in die Zukunft zu schauen.
Und die möchten Schüler, Lehrkräfte und Eltern, so Schulleiterin Martina Bach, durchaus mitgestalten, was nicht so einfach werden dürfte.
Wir bieten an 4 Tagen in der Woche ein Ganztagesprogramm an.
Und daran, so die Schulleiterin, wolle man auch nach der Fusion festhalten. Und dann gibt es noch einen weiteren Wunsch.
Wir wollen natürlich schon unser G8 erhalten.
Will heißen, am Migi kommen die Schüler nach der 12. Klasse zum Abitur, am Partnergymnasium, mit dem fusioniert werden soll, erst nach Klasse 13. Die Beispiele zeigen, Schule aus finanziellen Gründen schließen, schnell mal fusionieren. So einfach liegen die Dinge nicht. Für die Schülerinnen und Schüler, die gegen die Schließung demonstriert, protestiert, bei Politikern interveniert haben, war das alles trotzdem nicht vergebens. Denn sie haben, so die stellvertretende Schülersprecherin Sophie Garcia-Müller,
ganz viel hinterfragen gelernt und nicht aufgeben, versuchen, das Positivste draus zu ziehen. Das haben wir wirklich gelernt.
Das Bildungs- und Teilhabepaket war ja vor 12 Jahren mit hehren Zielen aufgelegt worden. Endlich sollten ärmere Familien darüber ganz einfach Geld für den Sportverein oder die Musikschule ihrer Kinder abrufen können. Trotz zahlreicher Reformversuche gelingt das bis heute nicht so, wie das mal gedacht war. Das zeigte auch kürzlich eine Studie des Paritätischen Gesamtverbandes. Im Bundesdurchschnitt bekommen demnach gerade mal 18% der betroffenen Kinder diese Leistung. Aber es geht auch besser, berichtet Kai Rüsberg. Duisberg aus Hamm, am Rande des Ruhrgebiets liegt diese Stadt. Dort sind es fast 98%. Was wird in Hamm also besser gemacht? Das hat er sich bei der Eröffnung von Deutschlands erstem Familienrathaus angeschaut.
Noch schöner, dass wir das Familienrathaus eröffnen können. Das eine ist, dass eine andere Haltung Richtung der Familien in dieser Stadt deutlich machen soll.
Für den Hammer Oberbürgermeister Marc Herter ist die Eröffnung eines eigenen Rathauses für Familien nur ein weiterer Schritt zur konsequenten Familienförderung. Auf großen Bildschirmen läuft ein Werbevideo über das Familienrathaus.
Egal, ob es um Freizeitangebote wie Babyschwimmen, die Beantragung wichtiger Dokumente und Leistungen, Kontaktdaten von Hebammen oder generelle Auskünfte zu den unterschiedlichsten Themen geht. Wir bringen alles an einem Ort zusammen. Vollständig und immer transparent.
In dem komplett umgebauten Altbau arbeiten bislang 35 Beamte, die aus anderen Ämtern zusammengezogen wurden. Aus dem Standes- oder Jugendamt, aus der Familienkasse und der Elterngeldkasse. Das Jobcenter und andere Einrichtungen sollen später hinzukommen. Dafür plant Oberbürgermeister Marc Herter den Bau eines neuen Hauses. Schon jetzt hat er an der Außenfassade des alten Rathauses ein riesiges Banner aufhängen lassen mit der Aufschrift »Familienfreundlichst«.
Freundlichst heißt für uns, dass wir von den Familien her denken, dass wir alles, was wir für Familien in dieser Stadt machen, uns nicht am grünen Tisch ausdenken, sondern über den Familienbeirat diskutieren. Sie sollen gemeinsam in dieser Stadt groß werden und sie sollen dieses Gefühl auch entwickeln, der Teilhabe, der Gemeinsamkeit, der Zugehörigkeit. Am Ende ist das viel wert für den Zusammenhalt in einer Stadt.
Besonders kümmert man sich in Hamm um Kinder aus einkommensschwachen oder bildungsfernen Familien. Dafür hat man sich die U-Card ausgedacht. Mit der Karte können Kinder und Familien, die Bürger- oder Wohngeld erhalten, Leistungen buchen und das Amt zahlt. Das kann die Musikschule, der Sportverein, das Mittagessen in der Schulbetreuung oder der Schulausflug sein. Was in anderen Kommunen erst kompliziert mit Formularen und Nachweisen beantragt werden muss, läuft in Hamm fast automatisch. Im Sinne der Kinder und damit letztlich im Sinne der Wirtschaft, sagt Rainer Vormann, Leiter des Jobcenters.
Ich glaube, familienfreundlich ist auch automatisch unternehmensfreundlich, weil das sind die Fachkräfte von morgen. Und umso besser wir die Kinder aufstellen, umso bessere Leistung haben wir auch für die Unternehmen in Hamm.
Dass dies nicht nur wohlmeinende Werbesprüche sind, kann man in der Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbands über die Leistung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket nachlesen. Darin wurde untersucht, wie Kommunen in Deutschland die Unterstützungsleistungen bei Bildung und Kultur zielgerichtet an die Kinder verteilen. Und Hamm, die Stadt im Ruhrgebiet, schneidet dabei gut ab. Viel besser als reiche Großstädte.
Uns ist wichtig, dass die Kinder gute Startmöglichkeiten im Leben haben. Und da spielt halt Bildung und Teilhabe und besonders auch nochmal die Lernförderung eine ganz entscheidende Rolle, damit sie am Übergang später Schule, Beruf halt gut vorbereitet sind, um die nächsten Schritte im Leben zu gehen.
Martin Debner vom Landesverband des Paritätischen in Nordrhein-Westfalen bestätigt, dass die Teilhabe von Kindern und Familien am kulturellen Leben entscheidend für die Zukunft der Kommunen ist.
Und das hat damit zu tun, wie aktiv die Kommunen in dieser Richtung sind. Also wenn sie die Träger einbeziehen, wenn sie die Angebote mit einbeziehen, wenn sie die Kitas und die Schulen und die freie Wohlfahrtspflege einbeziehen, dann kriegen sie eine hohe Inanspruchnahmequote. Wenn sie das alles nicht tun und auf der hintersten Seite der Homepage der jeweiligen Stadt irgendein fünfseitiges Formular hochladen können, dann kriegen sie wenig Angebote.
Hamm will die familienfreundlichste Stadt Deutschlands werden. Ob das so ist, lässt sich schwierig vergleichen. Auf jeden Fall bemüht man sich und entwickelt dafür viele gute Ideen.
Und auch bei unserem nächsten Beitrag geht es ums Geld und um Bildungsgerechtigkeit. Denn wer ein reiches Elternhaus im Hintergrund hat, kann sicherlich etwas entspannter seine Regelstudienzeit überziehen. Für Studierende, die BAföG bekommen, gibt es da eine Deadline. Und wenn die überschritten ist, müssen sie andere Geldquellen anzapfen. Idealerweise sollte das eine seriöse und öffentliche Anlaufstelle sein, hatte sich auch Erik gedacht, als er als Student einen Studienkredit bei der bundeseigenen Förderbank KfW aufnahm. Doch inzwischen haben ihn die extrem gestiegenen Zinsen eingeholt. Wie das ehemalige Studierende wie ihn jetzt belastet und wie das Bundesbildungsministerium damit umgeht, hat mein Kollege Nils Schniederjan recherchiert.
Als Erik vor 10 Jahren sein Studium begann, ahnte er nicht, wie lange ihn die Finanzierung seines Studiums noch begleiten würde. Am Anfang bekam er BAföG.
Ich komme selbst aus einer wirklich, ja, ich sag mal, Arbeiterfamilie. Ich hatte überhaupt keine Unterstützung von der Familienseite und hatte auch keine Rücklagen natürlich.
Nach 2 Semestern verlor er dann wegen einer kleinen Erbschaft den BAföG-Anspruch. Mehrere Monate konnte er sich mit dem Erbe finanzieren, aber die paar tausend Euro waren schnell weg. Erneut BAföG zu beantragen, hätte Monate gedauert. Geld brauchte er aber sofort. Die Lösung? Ein Studienkredit der staatlichen Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW. Im Gegensatz zum BAföG war der Kredit schnell bewilligt. Der Zinssatz damals 3,7%.
Ich bin davon ausgegangen, dass die Konditionen, zu denen ich diesen Kredit abschließe, quasi bestehen bleiben.
Das war aber nicht der Fall. Denn Erik schloss seinen Kreditvertrag mit flexiblem Zinssatz ab. Theoretisch bietet die KfW auch Studienkredite mit Zinsbindung an. Aber nur ein Bruchteil der Studierenden nutzt diese Form. Eriks Hoffnung auf dauerhaft niedrige Zinsen endete, als die Europäische Zentralbank die Leitzinsen deutlich anhob. In der Folge drehte auch die KfW kräftig an der Zinsschraube.
Ich bin jetzt eingeloggt im Kreditportal.
Erik zeigt im Online-Portal seinen Tilgungsplan.
Also hier hat man den zugesagten Betrag, das sind 23.400 Euro. Aktueller Zinssatz liegt bei 7,84%.
Die höheren Zinsen bedeuten, dass er jeden Monat nur mit einem Bruchteil seiner Rückzahlung die Schuld bei der staatlichen Bank auch wirklich tilgt.
Bisher habe ich quasi 30 Euro zurückgezahlt, also getilgt, und 139,45 Euro jeden Monat nur Zinsen an die KfW gezahlt.
Damit ist er nicht allein. Die durchschnittlichen Zinszahlungen sind deutlich gestiegen. Vor 2 Jahren zahlte jeder ehemalige Student pro Monat im Durchschnitt rund 34 Euro an Zinsen. Im vergangenen Monat waren es bereits 83 Euro. CDU und Linke fordern deshalb vom Bildungsministerium, die höheren Zinsen durch staatliche Zuschüsse auszugleichen. So wurde es auch während der Corona-Pandemie gehandhabt. Jens Brandenburg, parlamentarischer Staatssekretär im Bildungsministerium, hält davon nichts.
Diejenigen, die sich damals in der Rückzahlungsphase gegen einen Festzins entschieden haben, somit auch letztendlich bewusst entschieden haben, dass sie in aktuellen Zeiten eben auch steigende Zinsen haben, das ist ein Risiko, was in der Tat von den jeweiligen Kreditnehmern momentan in Kauf genommen werden muss.
Stattdessen hat der FDP-Abgeordnete das Gespräch mit der KfW gesucht.
Die Bundesbildungsministerin und auch wir als Ministerium insgesamt sind mit der KfW in den letzten Monaten in sehr intensivem Austausch gewesen.
Das hat auch schon in der Vergangenheit funktioniert. So hat die KfW 2008 die Zinsen erhöht, die Erhöhung nach einem Gespräch mit dem Bildungsministerium aber wieder zurückgenommen. Diese Möglichkeit gäbe es heute nicht mehr, sagt Brandenburg.
Es wurde uns sehr klar versichert, dass die KfW momentan kostendeckend arbeitet und keinen Spielraum zur weiteren Senkung der Zinsen sieht.
Die KfW selbst hat auf eine Anfrage des Deutschlandfunks bisher nicht geantwortet. Und das Bildungsministerium stellt klar, dass Absolventen nicht auf staatliche Hilfe hoffen können. Mit einem verbesserten Zugang zum BAföG und einem neuen Bildungskredit der KfW konzentriere man sich auf die künftigen Studenten.
Unsere Aufgabe als Staat ist ja vor allem sicherzustellen, dass der Zugang zum Studium keine Frage der sozialen oder finanziellen Herkunft ist. Und das ist der klare Fokus der Koalition.
Erik kann mit dieser Argumentation wenig anfangen. Für ihn und auch andere Betroffene hat das Vertrauen in staatliche Institutionen gelitten.
Für mich hat es eine sehr große Rolle gespielt, dass es halt eben eine staatliche Bank ist. Wenn es ein privater Anbieter gewesen wäre, wo ich jetzt einen Kredit aufnehmen hätte müssen, hätte ich das niemals gemacht. Nee, das war mir dann doch irgendwie, hat sich das sicher angefühlt.
Jetzt hingegen fühlt er sich von Staat und Politik im Stich gelassen.
Ich denke mir nur, dass es möglich sein muss, für einen Politikapparat, für eine Gesetzgebung, in solchen Problemsituationen einzugreifen. Also ich meine, wenn es nicht möglich ist, Banken in welcher Form auch immer zu kontrollieren, gerade Banken wie die KfW, weiß ich nicht, dann weiß ich nicht, ob das System irgendwie so gut ist.
Statt weiter auf Maßnahmen der Politik zu hoffen, hat Erik inzwischen einen anderen Weg gewählt. Mit einem Sparkassenberater hat er eine Umschuldung vorgenommen. Bei der Sparkasse zahlt er zwar auch 7% Zinsen, aber die sind zumindest fest, bis er seine Studienschulden abbezahlt hat.
Das war's von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Radionachmittag.